Ja, schwer ist erstmal bei Kindern und Jugendlichen. Ich darf Ihnen ein kurzes Update dazu geben. Wir haben heute ja schon gehört, dass Asthma eine sehr heterogene Erkrankung ist. Und das ist auch in der Pädiatrie so. Also die Komponenten Atemwegsinflammation, Atopie, bronchiale Hyperreaktivität sind bei jedem Patienten individuell ganz unterschiedlich stark vorhanden. Die Definition fürs schwere Asthma, wir haben es heute schon gehört, ist auch in der Pädiatrie nicht viel anders. Keine ausreichende Asthmakontrolle oder wiederholte Exazerbationen oder eine erhebliche Atemwegsobstruktion, die persistieren trotz einer hochdosierten inhalativen Corticosteroidtherapie und einem zweiten Controller, der dabei ist. Unkontrolliert ist nicht unbedingt schwer. Man muss sehr unterscheiden, ob es eben ein Difficult-to-Treat-Asthma ist. Das ist von denen, die mit der Verdachtsdiagnose schweres Asthma kommen, wahrscheinlich ungefähr 80% der Kinder, die eine mangelnde Asthmakontrolle haben, weil sie entweder eine falsche Diagnose haben. Hier will ich wirklich noch mal ganz darauf hinweisen, wenn ein Kind unter einer Therapie nicht gut wird, dann immer die Diagnose hinterfragen. Da steckt oft was anderes dahinter. Eben andere Komorbiditäten auch und dann ganz entscheidend eine falsche Medikamenteneinnahme, eine schlechte Medikamenteneinnahme oder gar keine Medikamenteneinnahme. Die Angst vor inhalativen Corticosteroiden ist gerade in der Pädiatrie wirklich sehr groß und es bedarf sehr viel Gesprächen und Überzeugungskraft, den Eltern oder den Betreuern der Kinder wirklich klar zu machen, dass diese Therapie in dem Fall notwendig ist. Dann sind aber auch andere Dinge wie Tabakrauchexposition, dazu komme ich noch, und auch psychischer Stress. Man glaubt nicht, wie viele Kinder eigentlich schon in jungen Jahren sehr gestresst sind. Und das sind auch Kofaktoren, die hier eine Exazerbation, ein Trigger dafür sein können. Das therapieresistente Asthma ist hochkomplex, Sie haben es heute schon gehört, auch in der Pädiatrie, und sehr selten. Und dann gibt es natürlich noch ein unbehandeltes Asthma, bedingt durch eine überhaupt nicht vorhandene medikamentöse Therapie. Bei den Differentialdiagnosen kommt es natürlich darauf an, wie alt das Kind ist. Sehr kleine Kinder, wo ja die Diagnose an sich noch nicht wirklich gut gestellt werden kann, aber wenn sehr kleine Kinder kommen, die oft obstruktiv sind, die Atemwegsgeräusche machen, ist natürlich die Tracheomalazie etwas, an das ich immer denken muss. Und das spielt bei den kleinen Kindern oft eine Rolle. Ist viel häufiger, als man denkt. Ziliandyskinesie ist ganz klar eine Differentialdiagnose. Die Kinder haben häufiger Infekte, mit denen sie nicht gut umgehen können. Und das kann es auch einmal sein, dass die Abwehr, die Zilien nicht funktionieren. Vocal cord dysfunction, ganz klar eine Differentialdiagnose, an die man denken muss. Es gibt aber auch immer wieder Kinder, die dann eben eine späte CF-Diagnose bekommen. Das Neugeborenen-Screening wird ja schon seit 20 Jahren gemacht. Dennoch gibt es immer wieder falsch negative Screening-Ergebnisse und Kinder fallen dann erst später auf. Oft einmal durch rezidivierende obstruktive Episoden, die dann falscherweise als Asthma sozusagen laufen. Aber natürlich auch andere Systemerkrankungen. Wichtig aber eben auch die anderen Ursachen und hier haben wir schon gehört, die falsche Inhalationstechnik. Das ist ganz wichtig. Ich habe gerade heute am Nachmittag wieder einen Vater gehabt, der also Stein und Bein geschworen hat, er hätte von mir nicht gehört, dass man eine Vorschaltkammer nehmen muss. Und ich bin mir ganz sicher, ich habe es ihm das letzte Mal gezeigt. Aber die Leute vergessen das. Man muss das wirklich zeigen und jedes Mal zeigen. Und bevor man es ihnen demonstriert, am besten die Patienten selber, ja, wie machen sie das? Wie geht das mit dem Kind? Und da sieht man dann oft schon einmal ganz einfache Anwendungsfehler, die leicht verhinderbar sind. In der Pädiatrie auch ganz wichtig, die Tabakrauchexposition, die bei uns ja wirklich eine große Rolle spielt und einen Kofaktor darstellt. Und von der Allergie haben Sie auch schon gehört. Die Asthmakontrolle ist besonders in der Pädiatrie ganz besonders zu beachten. Und wenn Sie sich jetzt hier anschauen, die Kriterien für ein kontrolliertes Asthma, dann sind das Symptome tagsüber, Einschränkungen im Alltag nicht, kein nächtliches Erwachen. Und bei zwei Dingen, eben bei der Bedarfsmedikation und bei den Symptomen tagsüber, ist ja ein kleines Sternchen. Und unten sehen Sie, dass bei Kindern eigentlich beides überhaupt nicht vorhanden sein soll. Also Kinder sollen überhaupt keine Beschwerden haben, nur dann haben sie ein kontrolliertes Asthma. Im Gegensatz zu Erwachsenen. Und das spiegelt sich hier in den AWFM-Leitlinien, die wir 2017 publiziert haben, auch wieder. Also kontrolliertes Asthma bei Kindern bedeutet keinerlei Symptome. Und das ist eine kürzlich publizierte Studie, wo über 1000 Patienten, sowohl Kinder als auch Erwachsene, befragt wurden nach ihrer Asthma-Kontrolle und wie sie glauben, dass es ihnen geht. Und nach China waren jetzt, wenn man auf die pädiatrischen Patienten schaut, hier unten 20% kontrolliert. Wenn man aber dann anschaut, was sie glauben, Perceived Disease Control, sind es 63%. Was heißt das? Die Patienten glauben sehr oft, dass es ihnen gut geht, beziehungsweise die Eltern beschreiben das Kind als beschwerdefrei oder eben gut kontrolliert. Wenn man dann genauer nachfragt, und das ist eben das Entscheidende, kommt man drauf, dass da hier sehr wohl Beschwerden vorhanden sind. Und ein Kind, das in der Schule, im Sport nicht so schnell läuft, schneller müde wird, fühlt sich dann oft auch nicht so gut und sagt das vielleicht nicht gleich, weil es sich auch geniert. Das darf man nicht übersehen. Die schlechte Selbstwahrnehmung ist auch in dieser Studie angeschaut worden. Hier wurden Kinder mit Asthma, ungefähr 11 Jahre alt, zu mehreren Zeitpunkten befragt und eine Lungenfunktion wurde dann auch getestet. Und hier hat sich gezeigt, dass 44% sich eigentlich besser gefühlt haben, als es ihrem FEV1 entspricht. Und das ist auch das, was wir sehen in der Praxis. Sie kommen herein, sagen, ja, es geht eh ganz gut, und dann haben sie wirklich schlechte Lungenfunktionen. Das ist ganz häufig so. Also es ist eine schlechte Übereinstimmung zwischen der subjektiven Einschätzung und dann der objektiven Messung der Lungenfunktion. Und das ist natürlich ein Risikofaktor für Exazerbationen. Deswegen ganz wichtig, die objektive Lungenfunktionsmessung im Monitoring. Mag bei uns in Österreich Standard sein, in England ist das nicht so. Ich arbeite derzeit in einer Taskforce für die Asthma-Diagnose europaweit und in vielen Ländern ist das nicht normal, regelmäßig Lungenfunktionsüberprüfungen zu machen bei Asthmatikern. Also es bringt was. Auch in dieser Taskforce zum Monitoring beim kindlichen Asthma haben wir sozusagen gefunden, dass eben die FEV1-Messung wirklich das ist, was regelmäßig als sinnvoll erachtet wird. Alle anderen Dinge wie Peak-Flow-Messung nur in Kombination mit Schulungen. Die bronchiale Hyperreliabilitätsmessung bei Kindern ist eigentlich limitiert bei Non-Respondern der Therapie eventuell oder bei Kindern, die ihre Beschwerden nicht so genau beschreiben können. Da ist der Exercise-Test eigentlich das Beste. Pheno, also das exhalierte NO bei schwierigem Asthma, jedenfalls schon bei unkontrolliertem Asthma auch sehr spannend, wird auch in der Wichtigkeit in Zukunft zusehen. Die Sputum-Eosinophilen sind ganz schwierig, weil das einfach sehr zeitaufwendig ist, das durchzuführen. Und wo es mehr Studien jetzt dazu gibt, sind die Smart-Haler. Das sind so Devices, die man an die Inhalatoren drauf tun kann und dann sehen kann, wie häufig tatsächlich inhaliert wird. Warum ist das alles so wichtig? Weil das schwere Asthma eben auch viele Kosten verursacht, nicht nur viel Leid. Und wenn man sich im Verlauf anschaut, welche Kinder auch schlechte Lungenfunktionen haben, dann sind das die Kinder, die schon früh im Alter von hier diese Gruppe her schon unter einem Jahr, wenn die häufiges Wheezing haben, also sowohl intermittierend als auch persistierend, als auch die Late Onsets, also diese drei Gruppen hier oben, das sind die Kinder, die dann später auch schlechte Lungenfunktionen haben. Und wie geht es dann weiter? Hier jetzt eine Studie, wo Erwachsene Lungenfunktionsmessungen gehabt haben, sowohl Nicht-Asthmatiker als auch Asthmatiker und dann auch COPD-Patienten. Und wenn man retrospektiv schaut, wie waren die früher, dann sieht man, dass das ein sehr klarer Verlauf ist. Also Kinder, die schlechte Lungenfunktionen haben, haben auch weiterhin später eine schlechte Lungenfunktion. Und deswegen ist es so wichtig, hier wirklich zu schauen, dass das optimal läuft. Es gibt viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Darauf will ich jetzt gar nicht mehr so im Detail eingehen. Die frühe Sensibilisierung ist einer der Indikatoren. Also wenn ein Kind früh multiple sensibilisiert ist, ist das auch deswegen spannend, weil hier die Odds Ratio, hier später ein Asthma zu haben, 30 ist. Also massiv erhöht. Und die haben auch später deutlich schlechtere Lungenfunktionen. Im Verlauf ist auch für die Vorhersage des klinischen Verlaufs FEV1 ganz entscheidend. Hier ist eine Meta-Analyse gemacht worden von über 1000 Kindern, die haben Spirometrien gekriegt regelmäßig. Und da hat man gesehen, dass die Kinder, die einen FEV1-Abfall im Verlauf gehabt haben von ungefähr 10%, Und das kann auch ein Abfall gewesen sein, der noch im Bereich des Normalen war. Aber es war eine Veränderung, sozusagen eine Verschlechterung. Waren die, die ein erhöhtes Risiko gehabt haben, eine Asthma-Exazerbation zu haben. Das heißt, die Dynamik dieses Wertes ist sehr wichtig. Ich darf daran erinnern, es gibt die Referenzwerte, die GLI-Werte. Man kann sich wohl Prozent anschauen, aber in der Referenz hier sollen die Global Lung Initiative-Werte verwendet werden. Die sind strenger in der Pädiatrie. Das heißt, sie werden früher ein Kind als auffällig, als pathologisch finden, wenn sie diese Referenzwerte verwenden für die Pädiatrie. Über die verschiedenen Formen der eosinophilen Atemwegsinflammation haben wir schon gehört. Und hier will ich noch einmal auf den NO-Wert eingehen, der uns sehr helfen kann, auch zu sehen, was los ist. Wir haben schon vor vielen Jahren hier in der Monatsschrift der Kinderheilkunde darüber berichtet. Und wenn das exhalierte NO hoch ist, ist das ein Hinweis, wenn gleichzeitig Beschwerden bestehen, das ist ganz wichtig, wenn gleichzeitig Beschwerden da sind und der NO-Wert ist hoch, ist das ein deutlicher Hinweis dafür, dass eine eosinophile Inflammation besteht. Und warum ist das jetzt auch so entscheidend? Deswegen, weil das auch einen Vorhersagewert hat für den klinischen Verlauf. Hier auch diese Meta-Analyse noch einmal betrachtet auf NO. Und was sieht man da? Dass eine Verdopplung, hier eine 50-prozentige Erhöhung vom NO auch ein Risiko zeigt einer späteren Asthma-Verschlechterung. Und auch interessant, wenn man NO in die Therapieentscheidung mit einbezieht, dann hier in dieser Meta-Analyse sehen Sie hier unten, dass die Strategie, die diesen Wert auch mit einbezieht, besser ist. Und wenn das NO persistierend hoch ist, dann ist das assoziiert mit einer Lungenfunktionsverschlechterung, auch wenn eigentlich das Asthma die Beschwerden kontrolliert erscheinen. Das ist eine Studie, die ist über 3 Jahre gegangen und hier hat ein NO-Wert von über 40, war, wenn der hoch war, war signifikant häufiger, dass die Lungenfunktion schlechter wurde im Verlauf der Zeit. Das deutet darauf hin, dass diese eosinophile Inflammation, die da drinnen herrscht, doch auf Dauer nicht gut ist, auch wenn man meint, keine Beschwerden zu haben. Vielleicht sind das aber auch die Patienten, die non-perceiver sind. Das sind die Patienten, die wirklich nicht spüren, dass es ihnen schlecht geht, die nicht bemerken, dass ihre Lungenfunktion eigentlich sehr schlecht ist und dass sie eigentlich keine Luft kriegen. Die Gruppe gibt es und die ist eben besonders tricky und schwierig herauszufinden. Die Leitlinien habe ich erwähnt. Wir reden ja eigentlich jetzt hier über das. Bei Kindern haben wir leider noch nicht so viele Möglichkeiten, aber bei Erwachsenen haben wir mehr gehört, gibt es schon mehr. Wir haben das Anti-IgE. Als kleine Änderung noch, hier haben wir die erste Wahltherapie und hier andere Optionen. Die erste Wahl ist das, was man primär empfiehlt. Das ist das, was wir wollen. Das ist hier in erster Linie die inhalativen Steroide und nur in zweiter Linie, wenn irgendwas dagegen spricht, die Leukotrienrezeptorantagonisten. Und eben hier neu wirklich, das ist First Line und nicht systemische Steroide. Ganz kurz noch 3 Kinder im Verlauf zum Abschluss. Das ist eine junge Patientin mit einem unkontrollierten Asthma, mit unzähligen Exazerbationen, wo die Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat, die viele Infekte hatte und die ein unkontrolliertes Asthma hat, ganz einfach, weil sie keine Therapie bekommt. Diese Kinder gibt es auch bei uns, nur wissen wir es manchmal nicht. Das Rauchen in der Schwangerschaft ist natürlich ein Problem, das auch ein schweres Asthma auslösen kann und auch sozusagen weiter übers Leben hin Probleme macht. Warum? Die Lungenfunktion ist schlechter, das Lungenwachstum ist schlechter, wenn die Mutter raucht in der Schwangerschaft. Es kommt zu epigenetischen Veränderungen, die sehr lang anhalten. Es kommt dann im weiteren Verlauf auch zu indirekten Effekten, weil natürlich Mütter, die in der Schwangerschaft rauchen, auch nachher rauchen werden, dann weniger häufig stillen werden, dadurch die Kinder mehr Infekte bekommen, die Infekte wiederum die Insulte sein können, die diese allergische Kaskade auch nochmal verstärken und die asthmatische Entzündung anheizen können. Im weiteren Verlauf, wenn zu Hause geraucht wird, wirken die inhalativen Steroide schlechter, das weiß man. Und natürlich letztendlich sind das auch Verhaltensmuster, die dann nachgeahmt werden, die dann auch langfristig schlecht sind, weil natürlich diese Kinder häufiger selber zu Rauchern werden. Bei uns, das sind rezente Daten, rauchen 20% der Mütter in der Schwangerschaft. 2016 in Wien. Und, was auch schlimm ist, wir sind am letzten Platz, was die Kontrolle betrifft, die Tabakkontrolle europaweit. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Nicht nur Innenraum ist ein Problem, auch die Außenraumverschmutzung. Hier gibt es Todesfälle, sehr viele sogar, und es gibt Weltraumbilder über Feinstaub. Und wenn man sozusagen das Attributable Risk anschaut, dann ist das etwa bei uns in Zentraleuropa fürs Asthma 14% errechnet. Etwa gleich viel wie Tabakrauch. Nächster Patient ist ein Aspergillus-Sensibilisierter, der eine schlechte Asthmakontrolle hat, der 10 Exazerbationen im letzten Jahr hatte, eine FFV1 von 75% oder als Z-Score ausgedrückt -2,5. Das ist weit im Pathologischen und er hat regelmäßig orale Steroide gebraucht. Das heißt, er ist ein Hochrisikopatient und er ist ein Patient, der von meinem Kollegen in Zürich betreut wird. Er hat einen Omalizumab bekommen, laut Leitlinien, und die Steroiddosis konnte reduziert werden. Es geht ihm jetzt besser. Er hat das bekommen, weil das eine Stufe 5 Therapie ist und die empfohlene Therapie. Bei Kindern über 6 Jahren, wenn der IgE-Wert zwischen 30 und 1500 ist. Schwierig ist es bei denen, die mehr haben, und davon haben wir sehr viele, die 4000, 3000 haben. Das ist natürlich schwieriger. Und die Therapie soll dann beendet werden, wenn sie keine Besserung bringt. Unserer Erfahrung nach funktioniert das aber bei dieser Patientengruppe sehr gut. Das überspringe ich vielleicht. Was interessant ist, warum diese Therapie auch so gut wirkt, ist nicht nur, weil sie diese allergische Komponente nimmt. Es gibt da noch was anderes. Es reduziert diese Exazerbationen bei Schulbeginn. Das kennt man, im Herbst haben die Kinder besonders viel Exazerbationen. Und hier ist eine placebo-kontrollierte Studie gewesen, wo sowohl die täglichen Symptome hier, als auch die Exazerbationen, als auch die inhalative Steroiddosis monitiert wurde. Und Sie sehen hier, die unteren Linien sind sozusagen unter Therapie. Und es kommt zu einer 50-prozentigen Reduktion der Exazerbationen, obwohl das jetzt nicht unbedingt die hochallergene Phase ist. Was steckt da dahinter? Das hat mit den Infekten zu tun und mit der Infektabwehr. Bei einem gesunden Atemweg, wo auch natürlich die dendritischen Zellen eine große Rolle spielen, funktioniert das gut. Wenn ein Rhinovirus kommt, produzieren diese dendritischen Zellen, geben das Signal für Interferone. Und beim Asthmatiker funktioniert das nicht so einwandfrei, weil auf den dendritischen Zellen auch IgE sitzen. Das ist auch ein Mechanismus, der erklärt, warum Kinder mit Asthma einfach auch häufiger Infekte haben. Das ist auch der Ansatz der Therapie, weil wir eben wissen, dass diese dendritischen Zellen Antigen noch präsentieren und hier in der Kaskade sehr wichtig sind. Wenn man das blockiert, was passiert? Das reduziert auch diese FC-Epsilon-Rezeptoren-Expression auf diesen Dendriten und dadurch wird die Virusantwort, also die Interferon-Alpha-Ausschüttung, die sozusagen gegen den Virus arbeitet, gefördert und dadurch mit der Infektion besser umgegangen. Und jetzt zum letzten Kind. Das ist ein Kind, das mit nächtlichem Husten eigentlich vorstellig wurde und insgesamt wenig Freude an der Bewegung hatte. Nächtlicher Husten, ist das jetzt Asthma? Da ist eine Geburtskohorte. Hier hat man sich angeschaut, Kinder über 4 Jahre, und hat gesehen, dass die Kinder, die zunehmend mehr Husten nachts hatten, unabhängig von irgendwelchen anderen Beschwerden, dann auch die Kinder waren, die häufiger sensibilisiert waren, die häufiger ein hohes IgE hatten und die dann später häufiger die Diagnose Asthma gekriegt haben. Dieser Patient hat dann eine ganz banale Asthmatherapie bekommen, einen schriftlichen Notfallplan, wie es sich gehört, die Spirometrien haben sich normalisiert, er hat keine Exazerbationen mehr und mit einer niedrigen Dosis eines Fluticason, Dosiererosol mit Vorschaltkammer, geht es ihm gut. Dieses Monitoring ist auch in der Nacht ganz spannend, weil man weiß ja, dass die Atemwegsinflammation in der Nacht stärker ist und man weiß auch aus Studien, dass FFV1 in der Nacht geringer ist, was sozusagen physiologisch ja nicht viel macht, weil man schlaft ja. Aber nächtliche Beschwerden sind ein Problem bei Asthmatikern und ich denke, sie werden auch unterschätzt. vor allem in der Pädiatrie, wo das Kind schläft, die Eltern schlafen, keiner bemerkt. Deswegen machen wir jetzt eine Studie mit einem Gerät, wo wir über Nacht auskultieren, messen, die ganze Nacht trägt das Kind dieses Gerät. Da wird über diese Sensoren, werden die Atemgeräusche, Husten, Wheezing wird gespeichert, aufgezeichnet und dann über einen Computer sozusagen ist das abrufbar und wir können dann nachher die Nacht betrachten und wir können sehen, wie viel war Husten, wie viel war Wheezing, wie viel war in und wie viel war expiratorisches Wheezing. Das ist sehr spannend und die Idee ist, dass das sozusagen ein gutes Tool ist, die erstmal Kontrolle und das Monitoring zu verbessern. Bin gespannt, was rauskommt. Jetzt zu meiner Conclusio, problematisches, schweres Asthma, muss man eben überleben, ist es nur unter Anführungszeichen difficult to treat oder ist es tatsächlich therapieresistent? Bitte denken Sie an die Differentialdiagnosen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schicken Sie das Kind in ein Tertiärzentrum. Wir haben die Möglichkeiten, diese Untersuchungen zu machen, Bronchoskopien, Schweißtests, Zilien und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ich plädiere auf ein engmaschiges Monitoring, nicht alle 6 Monate, sondern häufiger, vor allem wenn Kinder Beschwerden haben. Auch nächtliche Beschwerden immer erfragen. Immer an die Tabakrauchexposition denken, immer ansprechen. Es ist unangenehm, trotzdem muss man es machen. Und denken Sie auch daran, dass es eine schlechte Übereinstimmung gibt, erfahrungsgemäß zwischen der subjektiven Einschätzung und der objektiven Messung. Und last but not least, persistierendes hohes NO kann die Lungenfunktion langfristig verschlechtern und versuchen Sie, Exazerbationen zu verhindern, weil sie kosten Lungenfunktionsmilliliter. Vielen Dank.